Zickentalk, der Podcast der SPD Stadt Gifhorn. Gemeinsam mit euch grasen wir die großen und kleinen Themen ab. Lokal, politisch, persönlich. Ich bin Isabel Eichstätt. Meine Themen sind Kunst, Kultur und Soziales. Damit habe ich beruflich sowie auch ehrenamtlich zu tun.
Moin, mein Name ist Martin Neuhäuser und ich befasse mich hauptsächlich mit den Themen Gesellschaft, Jugend und Soziales.
Hallo, hier spricht Sven Ernstson zu den Schwerpunktthemen Digitalisierung und berufliche Bildung. Schön, dass ihr mich hört.
Hi, ich bin Lisa Habenicht und Mitglied der SPD in Gifhorn. Seit 2016 bin ich im Vorstand des Stadtelternrats. Und meine Themen sind Bildung, Familie und Digitales.
Also spitzt die Hörner und legt die Hufe hoch. Es wird heiter bis wolkig, auf jeden Fall zickig. Altenheime, Pflegeeinrichtungen, ein bestimmendes Thema in unserem Pandemiegeschehen. Heute bin ich zu Gast in einem Altenheim im Landkreis. Wir hören einen aktuellen Situationsbericht direkt von der Basis, sprechen über Impfen, Corona-Tests und den Alltag im Altenheim. Natürlich sollen die Bewohner heute auch zu Wort kommen. Schön, dass ihr dabei seid.
Herzlich willkommen zum Zickentalk, dem Podcast der SPD Stadt Gifhorn. Ich bin Lisa Habenicht und begrüße heute Alexander Müller, den Leiter des Altenheims an der Oker in Arnsen. Corona-bedingt findet unser Interview heute telefonisch statt.
Hallo.
Alex, du hast 2009 das Altenheim von deinen Eltern übernommen.
Genau.
Ihr seid eine der wenigen privaten Einrichtungen hier im Landkreis. Im Heim leben aktuell 39 Menschen und du hast 42 Mitarbeiter. Altenheime haben ja im Moment keinen einfachen Stand, wie so viele. Aber jetzt ist meine Frage, wie geht es euch in der aktuellen Situation? Welche Auswirkungen hat Corona auf den Alltag im Altenheim?
Ja, das ist vielfältig. Also wir haben natürlich diese Besuchseinschränkungen. Wir haben viele Einschränkungen so im Alltagsleben. Wie das so konkret aussieht, dazu würde ich gerne an unsere Leitung der sozialen Betreuung, Gesa Meyer, mal übergeben, die da ein bisschen mehr zu sagen kann, wie sich das so auswirkt auf den Alltag der Bewohner.
Vielen Dank. Hallo Gesa.
Hallo, guten Morgen. Ja, also wie sich das so in den letzten Monaten ausgewirkt hat, sieht so aus, dass man schon feststellt, dass die Bewohner ja teilweise schon trübsinnig sind. Natürlich sind unsere Besuche erhalten geblieben, wenn auch in abgespeckter Form, immer nur eine Person und so weiter und auch mit Mundschutz, so wie das eben überall momentan ja aussieht. Aber umso wichtiger ist es, dass wir unsere Aktivitäten erhalten lassen und dass wir es auch dürfen vor allen Dingen. Natürlich mit gewissen Maßnahmen wie Lüften, 1,5 Meter Abstand halten, eine begrenzte Anzahl von 5 Personen, ob das beim Bingo-Spielen, Gedächtnistraining in unserer Kreativwerkstatt ist. Ja, in unserem gesamten Alltag bestimmen natürlich diese ganzen Vorgaben unser Miteinander, aber umso wichtiger ist eben einfach das soziale Miteinander, dass wir das aufrechterhalten, um diese doch irgendwie trübe Zeit gemeinsam zu überstehen.
Es war ja beim ersten Lockdown so, dass im Prinzip fast alles weggefallen ist. Also das war auch die einzige Zeit, wo wir eine Besuchsbeschränkung haben. Wir haben uns das nach und nach in Absprache mit den Behörden dann wieder aufgebaut, sage ich mal, dass wir das machen, was möglich ist. Und da musste man natürlich für alles Konzepte hinterlegen und sich das genehmigen lassen. Aber wir sind sehr froh, dass wir einen Großteil der Aktivitäten wiederherstellen konnten, wenn auch natürlich unter Corona-Bedingungen.
Ja. Hattet ihr denn in der ganzen Zeit Corona-Fälle?
Also wir hatten keine Fälle unter Bewohnern und Personal. Ich war der Einzige, der sich mit dem Virus infiziert hat, aber wir haben es glücklicherweise sehr gut erkannt. Wir haben ja das klinische Monitoring, die täglichen Tests mittlerweile und ja, ich bin ganz froh, es wurde niemand im Haus angesteckt Und ja, jetzt nach überstandener Krankheit und Quarantänezeit konnte ich auch wieder normal arbeiten.
So ein Glück, dass du das so schnell erkannt hast, tatsächlich. Seit wann habt ihr die Tests im Heim?
Wir haben sie seit November und jetzt seit 16.12. regelmäßig und täglich seit 25.01. Mhm.
Das ist wahrscheinlich eine riesige Erleichterung im Alltag. Wie oft können die Bewohner denn Besuch bekommen? In welchem Umfang?
Täglich.
War das die ganze Zeit so? Oder es war ja im ersten Lockdown, gab es ja riesige Probleme. Du hast gesagt, die Alltagsaktivitäten waren auch massiv eingeschränkt. Aber das hatte natürlich auch eine Auswirkung auf die vielen Menschen, die in der Zeit gestorben sind. Wie war euer Umgang mit Sterbenden? Gab es die Situation bei euch? Oder?
Also glücklicherweise nicht. Also wir hatten in der ganzen Zeit tatsächlich nur einen Todesfall und das war, als die Corona-Lage sich sehr beruhigt hatte. Also im ersten Lockdown war es ja sehr, sehr streng, sowohl in den Heimen als auch in den Krankenhäusern. Das ist ja auch das, was dann durch die Medien gegangen ist, dass die Leute alleine versterben und keine Besuche empfangen dürfen. Und da gab es ja auch massive Kritik und das ist ja auch, war auch nicht vereinbar mit dem Grundgesetz. Und das sind Sachen, die jetzt so in der Form halt gar nicht mehr angeordnet werden. Also wenn jemand im Sterben liegt, dann hat er immer die Möglichkeit, Besuche zu erhalten. Die Angehörigen können sich verabschieden. Ne? Natürlich auch jetzt nicht in der Form wie vor Corona. Wir müssen natürlich die ganzen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Ja. Aber es ist möglich, Besuche zu empfangen. Und wir hatten die Situation noch nicht, aber es kann natürlich immer jederzeit soweit sein. Und das ist schon mal auch eine Erleichterung, dass man das weiß.
Gott sei Dank, ja. Und Gott sei Dank, dass ihr jetzt so gute Möglichkeiten habt durch die Tests. Ja. Ich habe noch eine Frage zu dem Besuch und zu den Freiräumen. Wie sieht das aus mit Spaziergängen? Eure Bewohner können einfach so spazieren gehen mit ihrem Besuch oder alleine? Da gibt es keine Einschränkungen aufgrund von Corona?
Genau, also ich würde jetzt die Frage mal weitergeben an Birgit Ziegenhorn, unsere Pflegedienstleitung und stellvertretende Heimleitung, die sich sehr viel um die Konzepte und Hygienemaßnahmen und die Umsetzung hier im Haus gekümmert hat.
Hallo Frau Ziegenhorn.
Hallo. Ja, also wie wir schon gesagt haben, seit Ende des ersten Lockdowns dürfen unsere Bewohner durchgehend Besuch empfangen. Natürlich mit Regelungen wie zurzeit, dass immer nur auf einmal eine Person zu einem Bewohner kommen darf, nach dieser Haushaltsregelung. Aber die ganze Zeit über dürfen die Bewohner Besuch empfangen, ohne Limitierung der Zeitspanne. Und die Bewohner dürfen auch nach Ende des ersten Lockdowns das Altenheim verlassen. Sie dürfen spazieren gehen, was auch einigen Bewohnern sehr, sehr wichtig ist. Also sie werden nicht in irgendeiner Form eingesperrt.
Ja, das ist ja auch ganz entscheidend. Ich habe noch eine Frage dazu, wer dieses Hygienekonzept entwickelt hat. Ihr seid ja eine private Einrichtung, da gibt es ja keinen Dachverband, der euch jetzt, da irgendwelche Vorgaben macht. Das heißt, wer bei euch hat sich hingesetzt und dieses Hygienekonzept so zusammengeschrieben?
Ja, also wir haben einen richtig dicken Corona-Ordner voller Hygienekonzepte, die ich alle geschrieben habe und auch ständig aktualisiere. Nachdem wir halt zig Anordnungen, Verordnungen, Allgemeinverfügungen, Richtlinien und so weiter durchgelesen haben, ja. Die Mitarbeiter setzen alle diese ganzen Hygienemaßnahmen super gut um. Es sind alle daran interessiert, dass unsere Bewohner so gesund wie möglich bleiben, obwohl es für viele Mitarbeiter auch schwer ist, mit dem permanenten Tragen der FFP2-Maske körperliche schwere Arbeit durchzuführen. Trotzdem machen alle richtig gut mit.
Ja. Wer testet denn die Bewohner, die Mitarbeiter und auch die Besucher?
Also wenn ich hier im Dienst bin, übernehme ich ganz viele Tests. Wenn ich nicht da bin, machen das die anderen Pflegefachkräfte. Das ist teilweise schon schwierig, weil sie das ja zusätzlich zu ihrer normalen Pflegetätigkeit tun.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie sieht das denn aus? Gab es Unterstützung seitens des Landkreises, also zusätzliches Personal zum Beispiel?
Also man hat die Möglichkeit, also jetzt aktuell ist es so, dass man Hilfe bei der Bundeswehr beantragen kann, die dann die Testung durchführen. Also wir haben uns dagegen entschieden, wir haben das hier im Team besprochen. Jetzt gerade, wo es dann auch zu den täglichen Tests kommt, ist das natürlich nochmal ein erhöhter Aufwand gewesen. Aber wir haben uns entschlossen, das im Haus zu lassen, einfach, also weil wir auch nicht zusätzlich verunsichern wollten. Dann es gab auch noch ein paar Unklarheiten, wie das abläuft, also A, die zu beantragen und B, wie dann der Ablauf hier vor Ort ist. Und wir können es leisten. Wir sind halt ein relativ kleines Heim mit unseren 39 Bewohnern und haben uns dazu dann entschlossen, das selber zu machen und können es auch. Natürlich ist es mehr Arbeit, aber wir haben auch ein Glück, einen ganz guten Stellenschlüssel, sind eigentlich gut besetzt, sowohl mit Pflegehilfskräften als auch mit Fachkräften und ja, sind eigentlich ganz zufrieden, dass wir das ja selber leisten können. Also es gibt Unterstützung von den Krankenkassen, von der Bundesregierung, vom Landkreis. Also man bekommt das erstattet, man muss aber in Vorleistung gehen und das ist eine Sache, die jetzt nicht nur die Tests betrifft, sondern die ganze Schutzausrüstung oder auch die finanziellen Ausfälle, das bekommt man auch erstattet, aber es ist sehr kompliziert und in vielen Bereichen auch sehr unterschiedlich, wie man die Anträge stellt. Es gibt tatsächlich jetzt jede Menge Schulungen für Heimbetreiber und Pflegedienstleitungen, um das richtige Prozedere bei den ganzen Anträgen zu erlernen. Also es wäre wünschenswert für uns Heimbetreiber, dass wir einheitliche Verfahren haben für die Erstattungen. Die sind in den meisten Fällen unterschiedlich. Und wir als privates Heim, die jetzt keine eigene Rechts- oder Verwaltungsabteilung haben, müssen uns halt auf diese ganzen neuen Beantragungen einstellen und das frisst sehr viel Zeit und auch Nerven.
Ja, das glaube ich. Sehr umfangreich. Alex, ich möchte gerne nochmal mit dir oder mit euch über das Thema Impfen sprechen. Das ist ja gerade so ein bisschen der Lichtblick am Ende des Tunnels in der Krise. In eurem Altenheim wurden schon alle geimpft, richtig?
Also jeder, der möchte, wurde geimpft. Die zweite Impfung hat jetzt am 26.01. stattgefunden. Aber auch zu dem Thema würde ich nochmal an die Frau Ziegenhorn weitergeben, die sich auch in dem Bereich sehr viel gekümmert hat.
Okay.
Ja, also die erste Impfung hat am 6. Januar stattgefunden und die zweite Impfung am 26. Januar. Der überwiegende Teil der Bewohner hat sich impfen lassen und auch ungefähr 50% der Mitarbeiter.
Wie lief das vom Prozedere ab? Also da muss es ja auch viele Einverständniserklärungen geben, denke ich, von den Bewohnern oder eben auch den Angehörigen, die da die Vollmacht haben. Wie lief das?
Ja, also am 23. Dezember wurden wir von dem Landkreis Gifhorn aufgefordert, alle Impfeinwilligungen bis zum 28. Dezember einzusammeln und an die Heimaufsichtsbehörde zu schicken. Daraufhin habe ich erstmal so eine Telefonaktion gestartet am 23. Dezember und habe alle Angehörigen, die halt einwilligen sollten, angerufen. Meine Kollegin hat hier vor Ort die Bewohner persönlich informiert und gefragt, die selber entscheiden konnten. Ganz viel Einwilligung, ich habe ganz, ganz viele E-Mails geschickt, ganz viel gegenüber E-Mail. Teilweise ist Herr Müller aber auch persönlich hingefahren zu Angehörigen und hat die Einwilligung hingebracht und unterschrieben, wieder mitgenommen, weil über die Feiertage ja auch die Post gar nicht so funktionierte. Wir haben es geschafft, wir hatten bis zum 28.12. dann alle Einwilligungen da, haben alles in einer Excel-Liste an das Impfzentrum geschickt, was mich dann an dem ersten Impftermin sehr gewundert hat. Wir hatten ja alle Daten von den Bewohnern und so weiter schon hingeschickt Und nichtsdestotrotz musste das Impfteam alle Daten per Hand in die Bescheinigung einfügen. Also das, die meiste Zeit ging eigentlich an diesem Impftag drauf für das Schreiben, handschriftliche Schreiben.
Wir haben es extra als CSV-Datei, so eine importierbare Datei, mussten wir halt alles eintragen, damit das halt eigentlich nicht passieren sollte, diese handschriftliche Übertragung. Aber es musste dann trotzdem gemacht werden und das hat das Ganze dann natürlich noch in die Länge gezogen hier vor Ort.
Ja. Okay.
Dann zu der zweiten Einwilligung. Am 17. Januar haben wir dann von der Heimaufsichtsbehörde Gifhorn die Mitteilung bekommen, für die zweite Covid-19-Schutzimpfung ist eine gesonderte Einwilligung erforderlich, die nach Verabreichung der ersten Impfung eingeholt werden muss. Also ging das ganze Prozedere von vorne los, wieder alle Angehörigen informieren, Bewohner und so weiter. Am 29. Januar, also 3 Tage nachdem unsere Bewohner das zweite Mal geimpft wurden, hat dann das niedersächsische Ministerium für Soziales und Gesundheit geschrieben, eine zweite Einwilligung dürfte als erforderlich anzusehen sein, wenn es bei der ersten Impfung Probleme gegeben hat. Dann wäre auch ein neuer Anamnesebogen auszufüllen. Wir aber mussten für alle einen neuen haben.
Und das wäre rein theoretisch gar nicht nötig gewesen. Ich hätte jetzt ja geglaubt, dass eine Einwilligung ausreicht, wenn klar ist, dass es, um eine volle Wirkung zu haben, 2 Impfungen braucht.
Das hat uns auch überrascht. Aber ja, wir haben das dann natürlich wieder durchgeführt, dass es dann ein paar Tage später nochmal revidiert wurde und dass es nicht mehr nötig ist. Kam für uns jetzt zu spät. Aber auf der anderen Seite sind wir natürlich auch froh, dass wir so früh dran waren mit dem Impfen. Und ja, jetzt ist es abgeschlossen. Und ja, die Heime, die jetzt drankommen, haben es dann wenigstens ein bisschen einfacher.
Ja, Gott sei Dank, ihr könnt aufatmen.
Ja.
Ich habe noch eine Frage, die sich so ein bisschen auf die Politik bezieht. Das ist ja auch ziemlich entscheidend in der aktuellen Debatte um Corona im Zusammenhang mit Altenheimen im Allgemeinen. Jetzt haben wir ja im Landkreis Gifhorn eine sogenannte Taskforce, die eingesetzt werden soll. Inwieweit hat euch das schon berührt?
Also wir wurden, es geht ja bei dieser Taskforce darum, dass die Heimaufsicht, die Hygienemaßnahmen, Konzepte und die Durchführung in den Heimen überprüft. Also das ist die Aufgabe der Heimaufsicht. Also auch vor Corona war es üblich, dass wir halt überprüft werden von unter anderem der Heimaufsicht, vom Gesundheitsamt, vom medizinischen Dienst. Also wir sind es gewohnt, überprüft zu werden. Es ist keine neue Situation. Der Aufreger war ja, dass sich die Heimaufsicht Unterstützung bei der Polizei geholt hat. Ich finde, da wurde ein bisschen viel rein interpretiert, dass die Heime da irgendwie sich absichtlich nicht an irgendwas halten oder da tatsächlich die Polizei nötig ist, um das durchzusetzen. Ich habe so aufgefasst, dass die Heimaufsicht einfach Unterstützung braucht beim Durchführen und sich diese Unterstützung bei der Polizei geholt hat, genauso wie es jetzt möglich ist, dass wir uns Unterstützung bei der Bundeswehr holen. Also es hat ja für uns nichts verändert. Wir haben unsere Konzepte, wir haben unsere Maßnahmen umgesetzt. Wir hatten auch die Überprüfung, übrigens ohne Polizeibegleitung, soweit wir das beurteilen konnten. Also das war unproblematisch und es ist natürlich, also insgesamt die Arbeit, die Zusammenarbeit mit der Heimaufsicht und dem Gesundheitsamt ist sehr angenehm. Also wir haben bei diesen sogenannten Überprüfungen auch immer wieder signalisiert bekommen, es geht auch darum, dass man gemeinsam guckt, wie man was umsetzt und Fragen beantwortet und sich auch gegenseitig ein bisschen auf den neuesten Stand bringt, weil es halt auch sehr für alle sehr schwierig ist, immer zu wissen, woran ist man jetzt? Wir haben ganz viele verschiedene Quellen, unter anderem das Robert-Koch-Institut, das Niedersächsische Landesgesundheitsamt, das örtliche Gesundheitsamt, die Bundesregierung, die Landesregierung. Dann gibt es noch verschiedene Verbände, die noch zusätzlich informieren. Und da kommt jeder mal ein bisschen durcheinander, woran man jetzt ist. Also das wäre vielleicht auch noch so ein Wunsch, dass es wirklich einheitlich ist, woran man sich orientieren soll. Das ist gerade ein bisschen schwierig zu wissen, wo ist jetzt gerade das Aktuellste, an das man sich halten sollte. Aber also bei den Überprüfungen sind wir überall gut durchgekommen. Es gab wenig, was da beanstandet wurde. Und wie gesagt, es war auch immer in einem Dialog. Also,
was bräuchtet ihr noch, damit eure Arbeit besser funktionieren kann in dieser Situation?
Ja, zum einen, was ich eben schon gesagt habe, also es würde es sehr viel einfacher machen, wenn man genau weiß, also wenn man eine Informationsquelle hat. Und auch zum Beispiel, jedes Heim musste für alles eigene Konzepte erstellen, eigene Besucherkonzepte, eigene Hygienekonzepte, noch viel mehr. Also wie Frau Ziemann schon sagt, wir haben einen dicken Ordner, wir haben das alles selbst erarbeitet. Ich meine, im Nachhinein ist man immer klüger, das ist für uns alle die erste Pandemie. Aber wenn es wirklich Richtlinien gegeben hätte für die Heime, einheitliche Richtlinien, und wenn dann die Heimaufsicht oder das Gesundheitsamt, mit dem man sowieso immer in engem Kontakt ist, dann, wenn man dann vor Ort auf Situationen oder auf individuelle Situationen nochmal eingegangen wäre, aber dass man sich insgesamt an diese einheitlichen Richtlinien hält, das wäre einfacher gewesen und nicht, dass jedes Heim sein eigenes Konzept schreibt, das erstmal genehmigen lassen muss. Also wir mussten teilweise wochenlang darauf warten, dass unsere Konzepte überhaupt gesichtet und genehmigt werden. Und wir wissen ja alle, die Gesundheitsämter sind unterbesetzt und konnten diese Corona-Situation ja gar nicht allein stemmen. Und die waren dann halt auch noch verantwortlich für die Absegnung der Konzepte. Ja. Das hat alles sehr hinausgezögert und dann für alle auch sehr aufwendig und schwierig gemacht.
Das glaube ich. Ich danke euch. Das war sehr interessant. Das hat Spaß gemacht.
Dieses Interview zeigt, wie vielschichtig der Alltag in einem Altenheim ist. Es zeigt auch den Sinn und Geist für Improvisation. Mein Eindruck ist, dass Alex und sein Team trotz aller Hürden und zusätzlichen Belastungen mutig und zuversichtlich in die Zukunft blicken. Jeden Tag aufs Neue weitermachen, alte Menschen begleiten, pflegen, bürokratische Brücken überwinden. Ich finde, das verdient sehr viel Anerkennung. Außerdem hat mir dieses Interview gezeigt, wo wir gesamtpolitisch Potenzial zum Nachjustieren haben. Aber jetzt nehme ich euch mit zu den Meinungen der Bewohner und Pflegekräfte.
Mich stört am meisten, dass die Friseuse nicht kommen darf. Man läuft rum wie so ein Zottelbär. Also es ist schlimm. Warum darf die nicht kommen? Ich kann mir ja eine Maske vorhalten und dann dürfte doch nichts passieren, ne?
Ja.
Ja, die Fußpflege darf kommen. Ja. Die ist ein paar Zentimeter weiter weg. Ja, es ist schlimm.
Danke.
Philipp Fiolka, Pflegefachkraft. Ich hatte die Situation, dass ich die Schutzmaske getragen habe, natürlich. Ich war bei einem Bewohner, der zusätzlich Klaustridien hatte. Das heißt, ich musste auch einen Kittel tragen. Es war sehr warm im Zimmer, muss ich dazu sagen. Und ich habe diesen Herrn gewaschen bis zu einem bestimmten Punkt. Dann ist mein Kreislauf komplett in den Keller gegangen. Ich musste mich hinsetzen, mir war super schwindelig, weil ich sehr geschwitzt habe, schlecht Luft bekam durch die Maske und ich musste an diesem Tag den Dienst abbrechen. Ich bin dann abgeholt worden.
Hans-André Köther, Heimbeiratsvorsitzender. Ich verstehe einzig, dass man nicht zum Friseur darf oder der Friseur nicht rein darf. Man trägt Masken dabei, auch bei der Fußpflege. Alles ist in Ordnung, nur der Friseur darf nicht. Das kann ich nicht verstehen.
Thank you. Ich danke allen Mitwirkenden für die interessanten Einblicke und euch ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Zickentalk.